Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Joe Biden will eine zweite Amtszeit. Das wissen wir seit heute. Keine Angst, Sie hören jetzt bei uns keine Altersdiskriminierung. Aber das Thema Alter spielt in diesem Fall schon eine Rolle. Schließlich war das schon mal ein Wahlkampfthema beim letzten Mal. Ja, und deshalb ist schon die Frage, ob so eine gute Idee ist, jetzt jenseits der 80 nochmal kandidieren zu wollen als US-Präsident. Andererseits, ja, genau an diesem Tag heute, wo Biden sich erklärt, da beginnt ein Prozess gegen seinen möglichen republikanischen Gegner, gegen Donald Trump, der Vorwurf Vergewaltigung. Also eins kann man sagen, langweiliger wird es gerade nicht in der US-Politik. Wir denken da drüber nach, gemeinsam mit Catherine Klüver-Ashbrook, Politologin, arbeitet für die Bertelsmann Stiftung. Hallo, guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Lassen Sie uns das mit dem Alter direkt abräumen thematisch. Das war auf nicht unbedingt schöne Art und Weise ja ein Thema damals. Wir erinnern uns an den Sleepy Joe, den Donald Trump da im Wahlkampf eingebracht hat. Hat ihm damals nicht geholfen, also Trump nicht geholfen. Könnte es jetzt trotzdem, weil noch mal ein paar Jahre später, doch noch ein Problem für Biden werden?
Es kommt so ein bisschen drauf an, wer die Gegenpartie auskleidet. Ob es nun wieder Donald Trump ist, dann haben wir zwei, in Anführungszeichen, alte weiße Männer. Das könnte sich dann in der Argumentation wenig nehmen, beziehungsweise wären wir dann wieder bei der alten Leier, in Anführungszeichen, von 2020. Wenn auf der Gegenspur ein Ron DeSantis aufläuft oder eine Nikki Haley, das Letztere halte ich für unvorstellbar, aber eine andere Art Kandidatenrolle bei den Republikanern, dann wird es mit Sicherheit sehr, sehr stark ins Gewicht fallen, denn anders als beim ersten Wahlkampf für Joe Biden kann er jetzt nicht mehr in dieser Covid-Zeit quasi aus dem Keller Videos rausfunken, sondern muss sich eben wieder in den Straßenwahlkampf begeben.
Steckt da so ein bisschen drin, weil Biden und sein Team ja vermutlich in ähnlichen Gedanken wie den Sie gerade äußern, auch haben, dass die schon ziemlich sicher davon ausgehen, dass es auf dieses Duell Biden-Trump hinausläuft?
Das würden sich zumindest die demokratischen Strategen wünschen, aber umgekehrt wären sie schlechte Strategen, wenn sie sich nicht gegebenenfalls auf andere Gegner einlassen würden. Das heißt, auf dem Reißbrett müssen sie alle möglichen Kandidaten haben. Sie haben es schon angesprochen, für Donald Trump werden die nächsten 20 Monate hin zur eigentlichen Wahl noch ein Ritt auf dem heißen Eisen, denn es stehen mindestens noch zwei große föderale Prozesse gegen ihn an, jetzt juristisch gesehen, die ihn mitunter sehr in Schwierigkeiten bringen könnten. Da ist es alles eine Frage des Timings, wie schnell die Justizbehörden in den unterschiedlichen Bundesstaaten und in Washington bereit sind, quasi Donald Trump dann erneut auf andere Weise und zu anderen Vergehen den Prozess zu machen. Da können noch viel passieren. 20 Monate sind immer lang. Aber die Strategen müssen alle möglichen Optionen ganz klar auf dem Zettel haben. Und so ganz einfach wird ihr Kandidat nicht haben. Denn die Mehrheit der Amerikaner, das zeigt eine neue NBC-Umfrage, nämlich 64%, wünschen sich nicht unbedingt diesen Präsidenten als erneuten Präsidentschaftskandidaten.
Hm. Warum macht er es unbedingt nochmal? Also er selber hat gesagt, weil er die Arbeit zu Ende bringen will, zu Ende bringen muss. Was würden Sie sagen? Was ist so der Beweggrund jetzt zu sagen, trotz der Schwierigkeit, trotz des Alters, ich mache das nochmal?
Na, ich glaube, das sind zwei grundsätzliche Dinge. Ich glaube schon, man kann ihn in gewisser Art und Weise für voll nehmen, dass er das, was er sich vorgenommen hat, nämlich nochmal einen ganz grundsätzlichen Umbau beziehungsweise eine Unterfütterung des amerikanischen Sozial- und Gesellschaftssystems, also ein Wiederaufbau. Und wenn man sich das Video nochmal anschaut, mit dem er seine Kandidatur angekündigt hat, dann sind das wieder Bilder vom 6. Januar. Das ist der Angriff auf die Demokratie, das ist der Angriff auf den Begriff der amerikanischen Freiheit, aber eben auch auf Systemarchitektur. Und da hat er das Gefühl, da ist die amerikanische Demokratie, das amerikanische System noch nicht genug abgesichert. Umgekehrt ist aber auch eben ein taktisch und strategisches Kalkül dabei. Wenn sich die Demokraten jetzt in einer Situation auch in einen Vorwahlkampf geben, wo das Land von außen bedroht ist, wir denken an den Wettlauf mit China, wir denken an den Ukraine-Krieg, wir denken an verschiedene geopolitische heiße Eisen und die Republikaner trotz der alleinigen Mehrheit nur im Kongress ihm trotzdem, gerade was Schuldenberge und den Bundeshaushalt, die Luft zum Atmen etwas schwer machen, wenn es dann noch in einen Vorwahlkampf gehen sollte unter Demokraten, dann signalisiert es doch der Welt und nach innen eine gewisse Schwäche. Und das möchte Joe Biden eben vermeiden.
Auf diese weltpolitischen großen Themen kommen wir auch nochmal. Aber nochmal auf der demokratischen Ebene gedacht, muss er es auch deshalb machen, weil er es verpasst hat, eben eine ja zwischenzeitlich schon als mögliche Halbzeitnachfolge gehandelte Kamala Harris richtig aufzubauen? Oder liegt es daran, dass sie sich einfach demontiert hat? Warum ist sie nicht die, die jetzt fast logischerweise, so wirkte es damals, präsentiert wird für die zweite Amtszeit?
Also dass es da zu vermutlich auch persönlichen Zerwürfnissen oder Unterschieden gekommen ist, das steht im Raum. Das wird aus einem Washingtoner Dunstkreis nicht unbedingt mit einer Klarheit bestätigt, aber dennoch scheint es so zu sein. Er hat ihr damals, also vor etwa anderthalb Jahren, ein Großprojekt zugemutet, nämlich die große Frage der Einwanderung, gerade auch im geopolitischen System, also in den außenpolitischen Fragestellungen mit den Ländern Lateinamerikas quasi zu arbeiten, diplomatisch sich daran abzuarbeiten. Das scheint nicht besonders gut funktioniert zu haben, denn da wurde sie quasi wieder zurückgeholt von diesem ziemlich großen Job nach außen. Anders als Joe Biden damals als Vizepräsident unter Obama, der quasi den Wiederaufbau nach der Finanzkrise gemanagt hat und das auch gut gemacht hat. Also da wird es auch Gründe dafür geben. Umgekehrt ist natürlich auch, schwingt natürlich auch mit, dass dieser amerikanische Präsident ja natürlich auch ein bisschen Narziss ist, natürlich auch sich in seiner Rolle gefällt, sich auch nicht für unwichtig hält und natürlich immer noch das Prärogativ eines Präsidenten hat. Also so ganz ohne, in Anführungszeichen, internen Kampf würde er das Zepter nicht abgeben wollen.
Jetzt haben wir viel über natürlich ja auch Personen gesprochen. Inhaltlich muss man hierzulande immer mindestens eine Sache wissen, nämlich eigentlich geht es am Ende dann doch um Amerika. Die einen nennen es Make America Great Again, die anderen nennen es zwar nicht so, aber im Prinzip geht es ganz viel immer um Innenpolitik, um Jobs, um Arbeit, um darum, wie es den Menschen im Land geht. Würden Sie sagen, das erleben wir jetzt auch so in dem Moment, wo Biden quasi schon als Kandidat eben auch den Hut in den Ring geworfen hat, erleben wir auch genau das? Es geht wieder zurück aufs Innere. Oder, weil Sie vorhin die großen Themen angesprochen haben, ist das diesmal ein bisschen anders, weil man mehr eben diese Frage spielt, wollen wir auf der Weltbühne nochmal zurück in diesen USA als nicht ganz verlässlicher Partner-Moment, den es schon einmal gab mit Trump?
Also die Frage China eint interessanterweise in einer gewissen Zuspitzung und auch in einer Verschnelligung des Arguments sowohl die Republikaner wie die Demokraten. Das heißt, ich erwarte in diesem Wahlkampf, dass gerade weil das Thema China auf wirtschaftliche Themen einzahlt, die eben auch zu Hause eine große Wichtigkeit haben, nämlich das ganze Thema, wie kommen die Menschen an das, was sie haben wollen, an Produktionsstätten, an die ganzen Wertschöpfungsketten, wie können die nahtlos weiter ineinander greifen. Das hat Auswirkungen auf die amerikanische Volkswirtschaft zu Hause. Also China wird eine viel größere Rolle in diesem Wahlkampf spielen. Die Ukraine, denke ich, eher eine untergeordnete, aber dennoch ist genau richtig. Und das sehen wir auch gerade in den Kulturkämpfen, aber eben auch in den richtigen politischen Kämpfen, die sich zurzeit auf Bundesebene austragen. Vieles an der Politik, die Washington bestimmen wird über die nächsten 20 Monate, aber auch darüber hinaus, wird gerade auf Bundesstaatenebene gemacht. Das heißt, wir sehen eine Verlagerung von einer Prioritätensetzung von Washington weg ins Land. Und nur der Präsident oder der Kandidat wird es schaffen, der quasi diesen Rundumschlag wieder hinbekommt, sich den großen Themen annimmt. Arbeitsplätze, da sieht die USA ganz gut aus, aber Wirtschaftswachstum bleibt eine ganz große Frage, aber eben auch kulturverbundene Fragen, wie zum Beispiel das Abtreibungsrecht, wie zum Beispiel die Frage nach Literatur und Schulausbildung. Wir sehen bestimmte Bundesstaaten, die gerade wieder bestimmte Bücher und bestimmte Literatur auf den Index stellen, wie wir es vielleicht aus unserer eigenen Vergangenheit kennen. Da sind gefährliche Tendenzen am Spiel und ganz viel von dieser Politik wird tief in einem Land gemacht und wird Washington dann quasi als Diktat vorschreiben, woran sie sich in einem Wahlkampf abzuarbeiten haben.
Catherine Klüver-Eschbrock sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Politologin, arbeitet für die Bertelsmann Stiftung. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.